Ich habe Bedenken, ob Alex jetzt noch richtig zuhören kann bei dem Bibeltext, den ich habe. Aber er hat ja gemeint, dass er die Lektion gelernt hat. Es geht um eine Geschichte, die vermutlich jeder, der schon länger in der Gemeinde ist, wahrscheinlich genauso lang kennt, wie er in der Gemeinde ist. Es geht um Zachäus. Und bei mir ist dieser Text unter der Rubrik bekannte Texte, über die ich noch nie gepredigt habe. Und insofern bekommt ihr heute meine erste Predigt über Zachäus. Und wir lesen miteinander Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und vielleicht machen wir es heute mal wieder ausnahmsweise so, dass wir dazu aufstehen, um einfach unsere Ehrfurcht vor dem Wort Gottes auch körperlich zu demonstrieren. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er heraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Vater, und jetzt bitten wir dich um deinen Segen, dass wir verstehen, was du uns durch dieses Wort sagen möchtest. Amen. Amen. Dürft euch wieder setzen. Zachäus. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich mir immer falsche Vorstellungen gemacht habe über das, wie ein Zöllner arbeitet. Und ich musste erschreckt feststellen, dass auch die neueste Verfilmung The Chosen an dem Punkt offensichtlich das irgendwie vielleicht auch nicht so darstellen konnte oder wollte, wie das vermutlich tatsächlich war. Aber ich möchte euch ein bisschen was über Zölle und Steuern sagen. Und es geht unter diesem ersten Punkt Zachäus. Wir werden uns ein klein bisschen über diesen Mann unterhalten. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Zolleinnehmer die Zölle für die Römer eingenommen haben, soweit ist es auch richtig, und dass die diese Steuern dann weitergeleitet haben an den römischen Staat. Und das ist falsch. Ja, wir lernen jetzt ein bisschen was. Ich habe wirklich intensiv recherchiert, ob das wirklich wahr ist, was da steht, aber es war so, dass die Römer tatsächlich einen sehr schlanken Staat hatten. Und die haben sich gesagt, warum sollen wir denn Leute dafür anstellen, dass die Steuern für uns einnehmen? Wir vermieten das einfach. Also haben sie gesagt, passt mal gut auf, du darfst für uns die Steuern eintreiben, wenn du uns dafür im Voraus die von uns geschätzten Steuern gibst. Und dann haben sie eine Versteigerung gemacht und wer am meisten geboten hat, der hat das Recht bekommen, für einen gewissen Zeitraum, manchmal war das ein Jahr, in manchen Gebieten waren es mehrere Jahre, die Steuern dann einzunehmen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, wer ein bisschen Geschäftssinn hat, der weiß, das ist ein gewisses Risiko. Und vor allem, das ist nichts für arme Leute. Wenn ich die gesamten Steuereinnahmen für ein ganzes Jahr im Voraus abdrücken muss, dann brauche ich eine gut gefüllte Tasche. Und deswegen gab es ganze Vereinigungen, die sich zusammengeschlossen haben mit Venture Capital, also mit Geldgebern, die da Geld reingepumpt haben und die quasi Anteile gekauft haben. Das war ein richtiges Geschäftsmodell. Deswegen habe ich hier diesen Herrn ausgesucht. Der sieht vielleicht für dich jetzt nicht aus wie Zachäus. Aber Zachäus war jetzt auch nicht bloß irgendein Zolleinnehmer, sondern es heißt hier, er war der obere oder einer der oberen Zolleinnehmer. Es gab da eigentlich gar keine große Hierarchie, aber ich schätze mal, dass er in dieser Steuereinnahmengesellschaft vermutlich einer der Geschäftsführer oder jedenfalls ein ziemlich hohes Tier war. Und jetzt ist auch klar, warum die Zolleinnehmer, jetzt sage ich mal, ein bisschen kreativ waren in der Art und Weise, wie sie die Steuern eingetrieben haben. Denn die haben ja quasi im Voraus alles bezahlt und jetzt mussten sie gucken, dass sie am Ende tatsächlich auch in der Gewinnzone landen. Und wie machst du das? Indem du einfach genug Geld verlangst. Also genug meine ich jetzt mehr, als der römische Staat geschätzt hat. Denn stell dir vor, da gibt's Leute, die sagen, ja, meine Geschäfte sind nicht so gut gelaufen oder ich habe meine Handelsbeziehungen irgendwo anders hin verlagert. Tut mir leid, es gibt jetzt nicht so viel Steuern, wie der römische Staat geschätzt hat. Und dann sind die Steuereinnehmer am Schluss auf den Schulden sitzen geblieben. Aber bevor ihr zu viel Mitleid mit denen bekommt, am Ende des Tages haben die meistens doch ganz gut verdient. So, die haben jetzt versucht, durch willkürliche Zusatzgebühren oder durch falsch geschätzte Warenwerte oder zum Teil auch durch Bestechung, wie auch immer, ein bisschen was zusätzlich zu verdienen. Aber als Geschäftsleute waren die natürlich immer darauf bedacht, dass sie ihr Risiko minimieren und ihren Gewinn maximieren. Logisch. Und das hat sie logischerweise auch sehr unbeliebt gemacht, zusätzlich zu dem, dass sie mit den Römern der Besatzungsmacht kooperiert haben. So, und jetzt war dieser Zachäus offensichtlich einer der, sagen wir mal, etwas angeseheneren oder der einflussreicheren oder der wichtigeren, höheren Leute in dieser Zoll- und Steuergesellschaft, die es dort gab. Und jetzt kommt noch ein kleines Schmankerl am Rande. Ich habe mir auch seinen Namen mal angeschaut und es gibt zwei mögliche Übersetzungen. Das erste fand ich noch nicht so pikant. Das heißt, Gott hat sich erinnert. Ist vielleicht auch schon eine ganz interessante Facette an dieser Geschichte. Aber der zweite Name, den finde ich noch viel toller. Der heißt der Unschuldige. Zachäus, der Unschuldige. Weiß nicht, ob du den so als, also, ist immer die Frage, was man äußerlich so sieht. Aber offensichtlich hat diese Steuer- und Zollgesellschaft in Jericho ganz gut funktioniert und Zachäus war ziemlich reich. Ich greife mal vorweg, weil ich zum Geld eigentlich gar nichts sagen möchte heute. Am Ende sagt Zachäus, er wird die Hälfte von seinem Besitz den Armen geben. Kannst du ja mal überlegen, wie das bei dir aussehen würde. Rechne mal so einen Gedanken mit. Du gibst also die Hälfte von dem, was du hast, schon mal weg. Und dann sagt er, diejenigen, die ich betrogen habe, die bekommen das vierfach zurück. Ich weiß nicht, wie viel da noch übrig geblieben ist. Aber offensichtlich hatte Zachäus ziemlich tiefe Taschen. Und auf der anderen Seite ist jetzt auch klar, warum Zachäus das überhaupt machen konnte. Denn er musste die Steuern nicht mehr abgeben, denn er durfte die Steuern ja behalten. Also das habe ich vergessen zu sagen. Dadurch, dass er im Voraus bezahlt hat, war alles, was er anschließend eingenommen hat, war seins. Und so wird die Sache jetzt so langsam ein bisschen runder, das Bild, was wir da bekommen. Also Zachäus war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und eigentlich wäre alles gut gewesen. Aber Zachäus hatte ein Problem. Der Zachäus war offensichtlich nicht glücklich. Wir lesen wirklich, das hat mich ein bisschen geärgert, möchte ich nicht sagen, aber das hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Wir, wir erfahren gar nichts über den Zachäus. Weder warum der unglücklich war, was sein Problem war, warum er überhaupt Jesus sehen wollte, was ihn an Jesus fasziniert hat, warum das am Schluss so schnell ging. Wir haben gar keine Hintergründe über Zachäus. Aber wir können so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich heute mal ein bisschen über den Kontext rausgehe und mir einfach so ein paar Dinge ausdenke. Oder man sagt so educated guess auf gut Deutsch. Also ich überlege mir, was würde Sinn machen. So, also Zachäus war unbeliebt. Das ist keine Spekulation, das war definitiv so. Er war Zöllner, er war definitiv unbeliebt. Und ich gehe davon aus, dass Zachäus nicht viele Freunde hatte. Und dass die Freunde, die er hatte, womöglich keine wirklich guten Freunde waren. Vielleicht habt ihr schon mal von Leuten gehört, die richtig viel Kohle haben. Einer davon, der wird uns in Lukas Kapitel 15 vorgestellt. Das ist ein Sohn eines reichen Bauern und der lässt sich sein Erbe auszahlen und geht in die Stadt und hat viele Freunde, oder? Ich denke, die Geschichte kennt ihr mindestens so gut wie die von Zachäus. Aber am Ende seines Geldes war die Freundschaft mit vielen Leuten dann auch beendet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Zachäus haufenweise solche Freunde hatte. Also haufenweise weiß ich nicht, aber innerhalb seiner Steuer- und Zolleinnehmergesellschaft, da haben sie sich sicher ab und zu einem Afterwork, Meet and Greet, was weiß ich was, getroffen und haben wahrscheinlich auch Feste gefeiert. Ob er darüber hinaus viele Leute hatte, die ihm nahestanden, das wage ich zu bezweifeln. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe war, weshalb dieser Zachäus mit seinem Leben nicht zufrieden war. Und warum er Jesus sehen wollte, das weiß ich auch nicht. Aber wisst ihr was? Jesus hatte einen Ruf. Die Leute haben was über Jesus gesagt und es war nicht schmeichelhaft gedacht, nämlich Jesus war ein Freund. Aber nicht so ein Freund, wie wir den kennen, sondern er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Und vielleicht hat dieser Zachäus gehört, da gibt es einen, der ist offensichtlich nicht an meinem Geld interessiert, aber das ist einer, der offensichtlich ein Herz für die Leute hat, die bei den anderen irgendwie nicht so gut ankommen. Vielleicht war das der Grund, weshalb er ihn sehen wollte, weshalb er sehen wollte, ob da was dran ist. Wie gesagt, Spekulation. Dazu kommt, wir lesen, er war klein. Hat jemand von euch schon mal was vom Napoleon-Komplex gehört? Das ist was ganz Gemeines. Auch darüber habe ich ein bisschen nachgelesen. Napoleon, so sagt man, war ungefähr 1,67 Meter groß. Würdet ihr sagen, das ist klein? Ja. Damit war er 2 bis 3 Zentimeter größer als der Durchschnitt seiner Soldaten. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, dieser Durchschnitt, der stimmt vermutlich nicht so ganz, weil manche Leute sich kleiner gemacht haben, damit sie nicht zum Militär mussten. Weiß ich jetzt nicht, aber gut, 1,67 ist jetzt auch nicht so furchtbar klein, aber man sagt Napoleon nach, dass er aufgrund seiner geringeren Körpergröße ein umso größeres Machtbedürfnis hatte. Und es gibt ähnliche Leute, Alexander der Große zum Beispiel, der war deutlich unter 1,60, ziemlich mächtig. Dann fällt mir noch einer ein, der zurzeit gerade versucht, sein Machtgebiet auszudehnen und sich dabei nicht selber, aber für seine Soldaten eine recht blutige Nase holt. Wenn ihr den mal seht bei offiziellen Terminen, dann stellt ihr fest, der braucht auch hohe Absätze. Also vielleicht war das auch ein bisschen ein Problem bei diesem Zachäus, dass er einfach klein war, dass er sich vielleicht nicht richtig als Mann gefühlt hat oder dass er irgendwelche Komplexe hatte, wie auch immer. Aber jetzt hatte er definitiv ein körperliches Problem. Die Leute wollten Jesus sehen und sie standen am Straßenrand und Zachäus konnte nicht über sie hinwegsehen. Und jetzt habe ich mir überlegt, da ist dieser mächtige Zachäus, der Chef der Steuereinnehmer in Jericho. Und dieser Zachäus schafft es nicht, sich Durchgang zu verschaffen durch diese Menge? Wie viel Macht hatte der eigentlich? Der hatte Kohle, ja. der hatte vielleicht bei manchen Leuten Ansehen, vielleicht, aber offensichtlich hatte er nicht wirklich Macht. Er hat es noch nicht mal geschafft, dafür zu sorgen, dass die Leute ihm Platz gemacht haben, wenn er da durch wollte. Und ich glaube, wir sehen, dass dieser Mann so reich und so in gewissem Maße vielleicht auch einflussreich, er war offensichtlich mit seinem Leben nicht zufrieden war, weil vieles einfach äußerlich war und das, was ihn tief drin satt gemacht hätte, wahrscheinlich nicht bekommen hat. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, ich habe es genannt, der Zwiespalt. So, Jesus kommt vorbei, Zachäus möchte ihn sehen. Und wie machst du das jetzt, ohne da zu viel Aufhebens zu machen? Und dieser Zachäus, er war ja Geschäftsmann, der war ja nicht blöd. Der hat sich eine Möglichkeit gesucht und ist auf einen Maulbeerfeigenbaum gestiegen. Und bei sowas bin ich immer vorsichtig. Wenn in den Übersetzungen irgendein Baum oder irgendein Tier steht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber tatsächlich, es ist ein Faulbeerfeigenbaum gewesen. Ich habe das im Griechischen nochmal nachgelesen. Eine, sagt man Sykamore auf Deutsch, also wie auch immer auf. So, und ich habe euch da einen mitgebracht, der steht irgendwo in Israel. Und die Bäume, die ich gesehen habe, also erstens mal, die werden relativ hoch und auch relativ groß. Aber was mir aufgefallen ist, die Äste fangen ziemlich weit unten an. Ich bin jetzt kein großer Kletterer vor dem Herrn. Wenn es bei uns, ihr wisst ja, meine Frau und ich, wir betreiben als Hobby Geocaching und wenn es da so einen Geocache gibt, der in einem Baum hängt, dann ist die Aufgabenverteilung bei uns relativ klar. Mit meiner 20/20 Vision, also mit meinen fast blinden Augen, erspähe ich den Cache und meine Frau geht dann hoch und holt den. Ich bin dann vielleicht noch für die Räuberleiter zuständig oder so, aber offensichtlich, es steht jedenfalls nichts da, dass er noch jemand hatte, der ihm auf dem Baum geholfen hat. Aber so ein Maulbeerfeigenbaum, ihr seht schon, das würde ich mir vielleicht sogar noch zutrauen, da hochzukommen. Die Äste fangen relativ weit unten an. Man kann relativ gut da hochgehen und dann weiter oben. Naja, erstens mal, weiß ich, wie es euch so geht, aber ich weiß nicht, ob ihr immer nach oben schaut, wenn ihr irgendwo seid. Vor allem, wenn das was Interessantes unten passiert. Also er war da oben einigermaßen vor den Blicken verborgen. So, er konnte sehen, ohne selbst vermutlich gesehen zu werden. Ich glaube schon, dass das ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Und das ist dieser Zwiespalt, den ich da sehe. Er wollte Jesus sehen, aber er wollte auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz so offenbar sein. Wollte sich vielleicht nicht so sehr zum Gespött der Leute machen. Ich habe mir noch überlegt, ob ich versuchen soll, ein KI-generiertes Bild von Friedrich Merz, wie er einen Baum hochklettert, zu erzeugen. Aber ich weiß, dass das nicht funktioniert, weil man berühmte Leute theoretisch jedenfalls mit KI nicht in Bilder verpacken darf. Wie auch immer, aber vielleicht könnt ihr euch das Bild vorstellen. Die Bildzeitung, erste Seite, Friedrich Merz klettert auf einen Baum. Ich bin sicher, das wird Schlagzeilen geben. So, der Chef der Steuereintreibergesellschaft in Jericho klettert auf einen Baum. Ich glaube, das wäre schon nicht so wirklich toll für ihn gewesen. Und trotzdem, was ich sehe, ist, dass Zachäus bereit war, sich diesem Risiko auszusetzen. Er wollte diesen Jesus sehen und es war ihm was wert. Er hat sich das was kosten lassen. Er ist auf diesen Baum gestiegen. Vielleicht war es auch ein Baum. Ich habe auch andere Maulbeerfeigenbäume in Bildern gesehen. Die haben nicht ganz so gut besteigbar ausgesehen. Vielleicht war es auch wirklich anstrengend. Vielleicht ist er mal abgerutscht, hat sich eine Schramme geholt oder sonst irgendwas. Er war jedenfalls bereit, da hochzuklettern und sich anzustrengen, um Jesus zu sehen. Und es sagt mir einfach, dass er einen Hunger hatte, dass er gewusst hat, das ist eine Chance für mich und ich will das jetzt, ich will diesen Jesus sehen. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, die Wende. Also nicht die Wende. So, Zachäus hockt jetzt oben in seinem Baum. Und ich weiß nicht, wie euch das ging in dieser Geschichte, aber fehlt euch nicht auch diese Predigt, wo jemand dem Zachäus das Evangelium erklärt und wo Zachäus am Ende seine Hand hebt und sagt, ja, ich will. Oder warum ändert sich dieser Mann plötzlich? Der ist vorher Zöllner, wir lesen gar nichts. Keine Ahnung, was in dem vorgegangen ist. Und dann kommt Jesus vorbei und Jesus sagt noch nicht mal irgendwas Wichtiges zu ihm. Und plötzlich ändert sich das Leben dieses Mannes um mindestens 180 Grad. Manche sagen, ja, hat sich um 360 Grad geändert. Das wäre im Übrigen schlecht. Für diejenigen, die ein bisschen Mathe kennen, die wissen, dass es dann in der gleichen Richtung weitergegangen wäre. Also jedenfalls dieser Zachäus, bei dem tut sich wirklich was. Da verändern sich Dinge. Und ich weiß nicht, ob das vorher passiert ist oder ob das auf diesem Baum passiert ist. Aber Zachäus hockt da oben und er hat Glück. Jesus sieht ihn. Und weißt du was? Ich habe mir gedacht, das Schöne ist, du brauchst heute Morgen kein Glück. Du brauchst keinen Baum. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich, wie du hier sitzt, oder Jesus sieht dich, wie du zu Hause an deinem Fernseher oder an deinem Handy sitzt und diesen Gottesdienst zuschaust. Und so wie Jesus diesen Zachäus sieht und sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein, so will Jesus dich. Er will eine Beziehung zu dir. Und das mal in der Vorbereitung und auch heute Morgen so im Gottesdienst so deutlich geworden. Jesus will dich. Jesus will eine Beziehung mit dir. Jesus will nicht bloß irgendwie so am Rande vorkommen oder als historische Persönlichkeit. Er will zu dir kommen. Er will bei dir zu Gast sein. Ich sage jetzt mal zu Gast sein. Ich mag das normalerweise nicht. Ich mache dieses Tischgebet nicht. Komm mal, Jesus sei du unser Gast. Weil ich immer sage, Jesus ist nicht mein Gast. Er ist mein Chef. Er ist mein Herr. Er ist derjenige, der das Sagen hat. Aber lass uns mal mit dem Einfachsten anfangen. Jesus kommt und er möchte bei dir sein. Er möchte mit dir Tischgemeinschaft haben. Er möchte mit dir essen. Und jetzt habe ich euch nur zwei Bibelstellen mitgebracht, die erscheinen auch gleich hier vorne. Jeremia 29, 13 und 14. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Das ist eigentlich ein Versprechen, was Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Ich habe das jetzt mal tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissen, weil es mit dem Rest der biblischen Offenbarung zusammenpasst, dass wir das auch so verstehen dürfen. Jesus lässt sich von uns finden, wenn wir ihn suchen. Manchmal, und auch dazu gibt es alttestamentliche Stellen, manchmal lässt er sich sogar von denen finden, die ihn nicht suchen. Weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du Jesus schon gefunden hast, ob du sagen würdest, du hast ihn gesucht. Wenn ich mir so mein Leben anschaue, dann stelle ich fest, eigentlich habe ich Jesus nicht wirklich gesucht und er hat sich trotzdem finden lassen. Und wisst ihr was, ich bin so dankbar, weil ich immer wieder feststelle oder weil ich mich immer wieder frage, so muss ich sagen, was habe ich eigentlich getan, dass ich zu Jesus gehören darf? Warum hat das bei mir funktioniert? Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sage, eigentlich ist es Gnade Gottes, dass ich glauben darf. Und ich kenne etliche Leute, die würden gerne glauben und die können nicht. Und ich würde denen so gern helfen. Aber das ist was, wo du Leute auch nur ganz begrenzt helfen kannst. Und dann denke ich immer wieder an solche Bibelstellen, wo Jesus sagt, ich lass mich von dir finden. Die zweite Bibelstelle, Matthäus 7, Vers 7, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an und dann wird euch geöffnet. Und ich möchte dir einfach Mut machen. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und du sagst, ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht einschlafe bei dieser Predigt, habe ich schon alles gehört. Vielleicht bist du aber auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, eigentlich würde ich auch gern zu diesem Jesus gehören. Eigentlich bin ich wieder Zachäus. Vielleicht ist äußerlich alles toll, vielleicht ist irgendwie äußerlich gesehen alles prima in meinem Leben. Aber irgendwie fehlt mir doch was. Und ich möchte dir Mut machen. Klopf bei Jesus an. Eigentlich, wenn wir die Offenbarung anschauen, ist es sogar umgekehrt, dass Jesus bei dir anklopft. Und dann mach ihm doch die Tür auf. Jesus wusste, da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, Jesus steht unter diesem Baum, er guckt hoch und sagt, Zachäus. Was für eine Begegnung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Da ist ein Mann, der hat diesen Zachäus vermutlich noch niemals gesehen. Und er sagt, steht unter diesem Baum, spricht ihn mit Namen an. Und ich bin so erinnert worden an diesen Vers, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und so steht Jesus unter diesem Baum und guckt hoch und sagt, Zachäus. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an diese Geschichte, wo Maria vor dem leeren Grab sitzt. Und dann redet sie mit dem Gärtner. Jedenfalls der, den sie für den Gärtner hält. Und ist total traurig. Und dann sagt er nur zu ihr, Maria. Und dadurch, dass Jesus einfach diesen Namen sagt, da steckt so viel drin. Also wenn Jesus da unter diesem Baum steht und sagt, Zachäus, da könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, was da für mich drinsteckt. Da steht, Zachäus, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, dass du ein ganz übler Genosse bist und dass du die Leute nach Strich und Faden betrogen hast. Ich weiß, dass der Reichtum, den du hast, ungerechter Reichtum ist und dass du davon keinen Segen hast. Und ich weiß, dass du tief in dir drin unglücklich bist. Und ich weiß noch was. Ich weiß, dass sich dein Leben heute ändern wird. Und dass du heute Heil erfahren wirst. Jesus kennt Zachäus und er liebt ihn trotzdem. Also, Jesus steht unter diesem Baum, sagt Zachäus, komm runter, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und jetzt hat Zachäus eine Chance. Fünfter Punkt. Jesus steht da und er macht dem Zachäus eine Tür auf. Und Zachäus hat jetzt die Möglichkeit, durch diese Tür zu gehen. Ich meine, jetzt ist eh schon klar, dass er im Baum hockt. Jeder hat ihn gesehen. Jetzt kann er eigentlich auch runterkommen. Aber ich weiß nicht, wie es euch jetzt so geht. Der Zachäus, der war ja darauf vorbereitet, Jesus zu sehen. Aber ich weiß nicht, ob er darauf vorbereitet war, Gäste zu bekommen. Stellt euch mal vor, jemand würde jetzt heute zu euch kommen und sagen, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Was wird da in deinem Kopf passieren? Oh, mein Haus ist nicht aufgeräumt, ich habe nicht genug zu essen da, ich weiß nicht, was dir alles so durch den Kopf geht. Der Zachäus hört diesen Satz, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und es gibt so Momente, die sollten wir nicht verpassen. Und deswegen habe ich diese Tür da genommen für dieses Bild, weil diese Tür, die ist jetzt ein Spalt offen und der Zachäus, der kann durchgehen. Aber diese Tür, die wird sich auch wieder schließen. Stell dir vor, der Zachäus, der war da oben in dem Baum gehockt und hat gesagt, Jesus, ich wollte dich eigentlich bloß sehen, aber weißt du, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Wer weiß, was du von mir verlangst? Vielleicht machen wir das ein anderes Mal, oder? Vielleicht können wir uns in 1 bis 2 Wochen mal treffen oder so. Und vielleicht geht diese Tür dann wieder zu. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, wenn Jesus an deinem Herzen anklopft, dann verschieb es nicht auf später. Dann sag nicht, jetzt ist eine ungeschickte Zeit. Dann mach's wie dieser Zachäus. Der hat nicht gezögert, er ist sofort runtergekommen, so schnell er konnte. Und er hat sich gefreut und er hat die Chance für sein Leben gesehen. Und er war bereit, Jesus in sein Haus zu lassen. Jetzt kannst du sagen, ja, der Zachäus, der war reich, der hatte natürlich 100 Angestellte, die immer alles picobello schön gemacht haben. Vielleicht war das so. Ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Zachäus offensichtlich bereit war, dass Jesus sein Leben auf den Kopf stellt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du sagst, ja, das mit Jesus ist schon nett und es ist recht, aber ich würde mein Leben gerne so weiterführen wie bisher. Und das ist tatsächlich was, was ich dir nicht garantieren kann. Egal, ob du schon lang gläubig bist oder ob du kurz davor stehst, Jesus zum ersten Mal in dein Leben aufzunehmen. Ich kann dir nicht garantieren, dass dein Leben, nein, doch, eigentlich kann ich dir garantieren, dass dein Leben nicht dasselbe bleibt. Aber ich kann dir nicht garantieren, was Jesus in deinem Leben auf den Kopf stellen wird und was nicht. Aber Zachäus hat sich darauf eingelassen. Und jetzt kommen wir alle ins Spiel. Jetzt kommen die Frommen. Ich habe auch eine Weile dafür nach einem Bild gesucht. Ich hoffe, dass der Mann mir verzeiht, wo auch immer der sich hat fotografieren lassen. Also die Frommen fanden das gar nicht lustig. Oder wie man auf Britisch so schön sagen würde, sie waren not amused. Wie? Jesus geht zu einem Sünder? Jesus geht zu einem Zolleinnehmer? Das kann doch wohl nicht wahr. Der Freund, der Sünder und der Zöllner. Alles, was wir von ihm gehört haben, ist tatsächlich die Wahrheit. Der hat keinen Anstand. Der geht zu so einem Mann. Weiß der denn nicht, was das für einer ist? Und wisst ihr, mir geht es jetzt weniger darum, dass wir uns echauffieren über die Juden damals, über die Frommen, die da dabei waren. Ich habe mir so gedacht, wie gehen wir heute mit sowas um? Bewerten wir Gottes Wirken? Sagen wir, Gott, das geht nicht. Da gibt es Dinge, die passieren und das höre ich immer wieder. Und da gibt es Christen, die sind sofort dabei, dass sie sagen, das kann nicht Gott sein. Also wenn sowas passiert, das ist auf gar keinen Fall Gott. Und wir wissen das. Wir schreiben Gott vor, wie er zu wirken hat und wie nicht. Aber wisst ihr was? Gott hat zu einem Propheten gesagt, er soll eine Hure heiraten. Zu einem anderen Mann Gottes hat er gesagt, er soll seinen Sohn schlachten. Ich sage jetzt nicht, dass Gott sowas tatsächlich will und dass sowas tatsächlich Gott macht oder so, aber es gibt schon Beispiele in der Schrift, wo ich sage, ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, sowas macht Gott nicht. Oder sowas darf Gott nicht. Oder das geht doch nicht. Und wir sollten auch nicht versuchen, klüger zu sein als Gott. Wenn Gott in deinem Leben dir irgendwas sagt und sagt, geh diesen Weg oder geh jenen Weg, dann fang nicht an, mit Gott zu diskutieren und sagen, ich halte das für keine gute Idee. Gott weiß so viel mehr als wir. Und dann habe ich mich auch an diese eine Begebenheit erinnert, als Petrus auf diesem Dach ist und eine Vision hat und da kommt dieses Tuch runter und da sind allerlei wunderschöne Tiere drin. Also für uns, wir denken vielleicht, das ist eklig, was da kommt und da wimmelt und keine Ahnung. Vielleicht waren das ganz leckere Sachen. Ich habe mich jetzt nicht so mit den jüdischen Speisevorschriften beschäftigt, aber vielleicht waren es einfach, keine Ahnung, Krabbensalat oder irgendwas Leckeres. Aber Petrus sagt, nee, Gott, esse ich nicht, ist unrein. Und wisst ihr, was Gott zu ihm sagt? Da geht es nicht ums Essen. Gott sagt zu ihm, Petrus, was ich für rein erklärt habe, das bezeichnet du nicht als unrein. Und um was geht's da? Da geht's um einen Mann, der zu ihm schickt, ein Heide, zu dem Petrus als Jude eigentlich gar nicht gehen durfte. Und Gott sagt ihm, Petrus, wenn ich sage, das ist in Ordnung, dann ist es in Ordnung. Vielleicht eine kleine Randbemerkung. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir sehr seltsame Dinge sagt, wie zum Beispiel, dass du dein Kind töten sollst, dann möchte ich dich bitten, red mit jemand drüber. Sag nicht einfach, der hat zu mir gesprochen und ich tue das jetzt. Ich glaube schon, dass es gut ist, in solchen Fällen vielleicht auch nochmal auf jemanden zu hören, der einen guten Draht nach oben hat. Aber in dem Fall geht es eben auch darum, dass Jesus sagt, was die Leute sagen, interessiert mich in diesem Fall nicht. Ich möchte diesem Zachäus jetzt begegnen. und dass die Frommen den Schuss nicht gehört haben und da nicht so reagieren, wie Gott das eigentlich wollte, das ist schade. Und ich hoffe, dass wir an dem Punkt vielleicht anders sind. Und jetzt kommt der siebte und letzte Punkt. Ihr wisst ja, jede gute Predigt hat 7 Punkte. Wir sehen die Gnade, die hier am Wirken ist. Hier hat Gnade wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Ich weiß nicht, was der Auslöser war, ob Gott hier irgendwelche Leute gebraucht hat, von denen wir nichts wissen, oder ob Gott direkt zu ihm geredet hat. Es ist uns nicht bekannt und es ist eigentlich auch nicht wirklich wichtig. Aber was ich so krass finde, ist, Jesus hat gar nichts gefordert. Er hat nur gesagt, ich muss heute bei dir sein. Und dann sagt er Zachäus, okay, ich komme. Das heißt, Zachäus sagt zunächst noch gar nichts, er kommt einfach runter. Und der Zachäus, der war einfach reif. Ich habe solche Gespräche auch schon geführt, wo du dich fragst, was ist hier passiert, was hat Gott hier vorbereitet? Da ist alles fertig, ich muss gar nichts mehr tun. Den Apfel, den brauche ich nicht mal pflücken, der fällt fast von alleine. Und dann habe ich mich gefragt, hat Jesus denn keine Forderungen für den Zachäus? Da ist ein Mann, der hat die Leute übers Ohr gehauen, der hat die Leute betrogen, der hat sich bereichert unrechtmäßigerweise. Und sagt Jesus denn gar nichts darüber? Wisst ihr was? Ich glaube, dass Jesus gar nichts sagen musste. Der Zachäus, der hat von sich aus, hat er gesagt, weißt du was, Jesus, ich versuche das so gut ich das kann, wieder in Ordnung zu bringen. Und ich finde es interessant, dass dieser Satz, diesem Haus ist heute Heil oder Rettung widerfahren, dass dieser Satz dann kommt, als Jesus oder die Leute, denn Jesus hat es vermutlich vorher schon gewusst, aber als die Leute, die drumherum gestanden sind, gesehen haben, dass diese Gnade, die Zachäus jetzt erfahren hat, tatsächlich eine Auswirkung hatte in seinem Leben. Manche von euch, die kennen ja so ein bisschen diesen Zwiespalt zwischen dem Römerbrief und dem Jakobusbrief, den offensichtlich auch Martin Luther gespürt hat, wo er gesagt hat, der Jakobusbrief ist eine streuerne Epistel, wie er gesagt hat, und da ist so viel Gesetz und was weiß ich was. Aber wenn du genau hinguckst, dann ist es eigentlich relativ offensichtlich. Im Römerbrief, da sagt der Paulus, oder er betont es, dass wir aus Gnade gerecht geworden sind und dass wir uns dieses Heil bei Gott nicht erkaufen konnten. Der Zachäus hat sich sein Heil auch nicht erkauft, weder durch Geld noch durch gute Taten. Aber das, was Jakobus in seinem Brief schreibt, das ist die andere Seite der Medaille und ist genauso richtig und auch kein Widerspruch zu dem anderen. Die ist nämlich, dass der Glaube, wenn er keine Werke hat, wenn sich diese Gnade nicht irgendwie auswirkt, dann ist, sagt Jakobus, dieser Glaube tot. Die Gnade, die ersetzt die Buße, die Umkehr nicht. Der Zachäus, der war nicht einfach dadurch gerettet, dass Gott gesagt hat, ach, weißt was, Zachäus, du bist zwar ein schlimmer Kerl, aber ja, das ist jetzt halt so. Die Rettung, die ist ohne Gegenleistung. Aber wenn die Rettung in dir angefangen hat und wenn Jesus dich, so wie er es zum Nikodemus gesagt hat, von Neuem geboren hat, wenn neues Leben angefangen hat bei dir, und damit meine ich jetzt nicht ein neues Leben angefangen in dem Sinn, dass du jetzt plötzlich alles richtig machst und so, sondern dass du ein Leben mit Jesus angefangen hast. Wenn Jesus in dein Leben gekommen ist und er dir neues Leben geschenkt hat, dann wird sich das nach außen zeigen. Wir müssen uns da nicht abkrampfen und sagen, ich muss jetzt irgendwie gute Werke tun, sonst geht mir das Heil wieder verloren oder so. Aber ich habe das schon so oft gesagt, aber es ist für mich einfach so ein deutliches Beispiel. Das ist wie wenn du jemand heiratest oder eine Beziehung zu jemandem eingehst, dann muss man dich nicht dazu zwingen, Dinge zu tun, die der andere schön findet. Du wirst es tun, weil du den anderen lieb hast. Und wenn wir diese Beziehung mit Jesus angefangen haben, dann wird uns das doch nicht egal sein, wie er möchte, dass wir unser Leben führen. Und dann werden wir uns dem anpassen und wir werden uns verändern lassen von ihm und wir werden neue Menschen. Und so war das beim Zachäus. Zachäus, dem war klar, ich kann nicht eine Beziehung mit Jesus anfangen und genauso weitermachen wie vorher. Ich weiß auch nicht, ob er seinen Job aufgegeben hat. Wäre ja mal interessant, ob Zachäus hinterher immer noch in dieser Steuereintreibergesellschaft gearbeitet hat und sich dann angelegt hat mit seinen Kollegen, die das anders machen wollten als er. Vielleicht hat er auch seinen Beruf gewechselt und ist dann Pastor von Jericho geworden oder keine Ahnung. Wir wissen das nicht. Aber sein Leben hat sich definitiv geändert. Seine Einstellung hat sich geändert. Er hat gesagt, das, was ich bisher gemacht habe, das war offensichtlich falsch. Und ich möchte mich an dem Punkt richtig verhalten. Und ich möchte es irgendwie wieder gut machen. Und diese ganze Geschichte von Zachäus, die finde ich so faszinierend, weil ich so den Eindruck habe, dass Gott hinter den Kulissen irgendwie die Strippen gezogen hat. Aber jetzt kann man ja vor dieser Geschichte stehen und die angucken und wow, und toll, was Gott damals getan hat. Für mich ist immer wichtig, was machen wir mit dieser Geschichte, und deswegen gibt es jetzt noch ein paar Dinge zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, was du in diesen Korb reinpackst, wo du sagst, das hat mich heute angesprochen, aber ich möchte mal anfangen mit diesem ersten Punkt: Geld macht nicht satt. Das ist gut, wenn du Geld hast, wenn du dir keine Sorgen machen musst, aber das ist nicht das, was dich tief drin ausfüllt. Und ich hoffe, dass du diese Prioritäten in deinem Leben richtig gesetzt hast, dass du dich nicht darauf verlässt. Das zweite ist, Jesus sieht dich. Und damit meine ich nicht bloß, er sieht das Böse, was du tust, oder er guckt dir zu, sondern er sieht dich, er kennt dich. Er kennt dich durch und durch. Du brauchst vor ihm kein Theater zu spielen. Ich finde es so, ich finde es entspannend, dass Jesus in mein Herz sieht. Weil ich brauche ihm nichts beweisen, ich brauche keine großen Worte, er weiß, was in mir ist. Ich muss ihm nichts vorspielen, weil er mich sowieso durchschaut. Ich hoffe, dass du das auch entspannend findest und nicht schrecklich. Aber Jesus ist die eine Person im Universum, er ist jedenfalls mindestens die eine Person, bei der du ganz ehrlich sein darfst. Ich hoffe, du hast noch mehr. Genau, und dann gibt es dieses Fenster der Gnade. Und ich möchte dich einfach bitten, nutz dieses Fenster der Gnade, wenn Gott dir dieses Fenster, diese Tür aufmacht und dir diese Chance gibt und an deine Tür klopft, mach die Tür auf, geh durch, lass Jesus rein, welches Bild du auch immer dafür nehmen möchtest. Ich weiß nicht, wie viele Chancen du bekommst, aber schieb's nicht auf die lange Bank. Wir werden das nachher, wenn es zum Abendmahl geht, gleich dann nochmal ansprechen. Und der letzte Punkt ist, Gnade bewirkt Veränderung. Und da möchte ich dich jetzt einfach mal bitten, schau mal dein Leben an. Wir haben manchmal schon so Kurse gemacht, wo es darum ging, wie kann ich über den Glauben reden. Und da ging es auch immer um die Frage, wie erzähle ich meine Geschichte? Und die Regel war immer, guck dein Leben an, bevor du Jesus hattest, guck dein Leben an, nachdem du Jesus hattest, und was hat sich da verändert? Und das würde ich jetzt einfach dich bitten, dass du das mal tust, dass du dir anschaust, so wie war mein Leben vorher, wie war dein Leben nachher? Jetzt gibt es vielleicht auch manche, die denken sich, es gibt bei mir kein Vorher und Nachher. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen oder ja, wo du jetzt vielleicht sagst, ich war kein Zöllner, ich war kein Sünder, ich habe noch nie irgendwie was wirklich Schlechtes gemacht. Aber ich glaube, jeder von uns, der kennt solche Punkte, wo du sagst, früher war ich so und jetzt bin ich anders. Ich habe mich verändert. Und wenn du keine Veränderung in deinem Leben siehst, dann solltest du dringend mit jemandem reden. Da müssen wir uns mal anschauen, was es aufhält, dass Gott dich verändern kann. Aber ich hoffe doch, dass jeder von uns inzwischen mehr versteht vom Wort Gottes. Dass wir mehr Liebe haben als früher. Dass wir barmherziger sind als früher. Dass diese Frucht des Geistes, von dem Paulus im Galaterbrief schreibt, dass die in unserem Leben wächst. Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung, all das, was Paulus da schreibt. Wenn das in deinem Leben nicht wächst, dann hast du vielleicht nicht genügend Nährstoffe oder das Wasser fehlt oder die Sonne oder wie auch immer. Dann guck danach, such die Gemeinschaft mit Gott und such dir jemanden, der dir vielleicht helfen kann, was das Problem an dem Punkt ist. Und wir können das jetzt ganz praktisch machen. Wir können jetzt dieses Abendmahl miteinander feiern und wir können darin diese Punkte festmachen oder umsetzen. Als erstes werden wir jetzt eine Zeit haben, wo wir nachdenken können. Vielleicht, also normalerweise ist es eine Zeit, wo wir darüber nachdenken, ob es Dinge gibt, die uns von Gott trennen. Da wäre jetzt beim Zachäus, würde vermutlich an die Oberfläche kommen, ich habe Leute betrogen, ich habe Leuten Geld abgenommen, das war nicht richtig. Vielleicht gibt es solche Punkte in deinem Leben, wo du sagst, ja, da ist wirklich Sünde, ich muss es bekennen. Vielleicht denkst du darüber nach, wo bin ich nicht gewachsen? Wo gibt es keine Veränderung in meinem Leben? Wo lasse ich Jesus nicht wirklich rein in mein Leben? Wo hat Jesus keinen Einfluss? Oder hat Jesus genügend Einfluss? Ist mein Alltag so, wie Jesus das möchte? Und dann lass den Heiligen Geist zu dir reden. Und dann können wir auch diesen Teil machen, wo Zachäus vom Baum runterkommt und Jesus aufnimmt. Wo Jesus vor deiner Tür steht und sagt, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Und wo du sagen kannst, Jesus, meine Tür ist immer offen für dich. Oder ich mache die Tür heute zum ersten Mal auf. Ach, das kannst du während des Mahls machen. Ich lese uns diese Verse vor, die wir vielleicht auch schon so gut kennen wie die Geschichte von Zachäus. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch.